Habt ihr schon einmal etwas von Reallaboren oder Realweltlaboren gehört? Sie könnten eine Antwort auf die Frage sein, wie Erkenntnisse aus der Forschung in Zukunft schneller oder überhaupt in die Praxis gelangen und dort umgesetzt werden. Querfeldein Podcast. Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft. In dieser Podcast-Folge soll es heute vor allem um Reallabore in der Landwirtschaft gehen. Was genau ist so ein Reallabor? Wo liegt der Unterschied zur, in Anführungsstrichen, klassischen Forschung, die wir kennen? Warum brauchen wir Reallabore? Und was wünschen sich unsere Gäste diesbezüglich von der Politik? Diese drei Gäste sind diesmal Susanne, Ralf und Sebastian. Warum kommen denn aktuell die Ergebnisse, die in der Forschung entstehen, so verzögert oder teilweise gar nicht in der landwirtschaftlichen Praxis an? Was sind da die Gründe?
Deine Frage impliziert ja schon eine bestimmte Annahme, nämlich dass die Kommunikation zwischen Sender, also Wissenschaft, und Empfänger, Landwirtschaft, irgendwie nicht so richtig funktioniert, ne? Und jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, woran hängt's? Also liegt's am Sender oder am Empfänger? Und die Antwort ist wie immer, man kann es nicht genau sagen. Also es ist so, dass Wissenschaft ihre Fragen aus sich selbst heraus generiert und diese Fragen stellt sich die Praxis aber oftmals gar nicht, ne? Und umgekehrt genauso. Und das sorgt dann halt dafür, dass die Fragen, die die Wissenschaft bearbeitet, letztlich gar nicht relevant sind für die Praxis. Was auch ein Problem sein kann oder ein Problem ist, ist, dass viele Wissenschaftler in ihrer Forschung ja komplexe Systeme bearbeiten, aber die so runterbrechen müssen auf bestimmte Parameter, dass die Aussagen, die sie daraus generieren können, einfach nicht für die Praxis geeignet sind. Das muss man einfach so sagen. Das heißt, es ist gar nicht so sehr die Qualität der Kommunikation, ne? Also der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin redet die ganze Zeit nur in Fachsprache und der Landwirt oder die Landwirtin versteht es nicht, sondern die Probleme liegen, glaube ich, ein bisschen tiefer.
Susanne, möchtest du da was ergänzen?
Ja, Sebastian hat, glaube ich, schon das Wesentliche gesagt und es hängt damit zusammen, dass die reale Welt eben immer ein komplexes System ist und nie so einfach, wie man es unter Laborbedingungen in der Forschung gerne nachstellt. Also wenn wir in der Wissenschaft irgendwelche Phänomene erforschen, besonders in den Naturwissenschaften, dann ist ja oft das Ziel, wenn man Versuche anstellt, die immer unter möglichst gleichbleibenden Rahmenbedingungen zu machen, um dann die Ergebnisse, die daraus entstehen, verallgemeinern zu können. Und also das ist so ein wissenschaftlich-methodisches Vorgehen. Und das hat aber eben leider an bestimmten Stellen wenig mit der realen Welt zu tun, weil da die Rahmenbedingungen natürlich eine entscheidende Rolle spielen. Also alle die Rahmenbedingungen, die ich im Labor sozusagen versuche gleichzumachen und auszuschalten, haben aber in der Realität eben doch einen Einfluss darauf, wie irgendwas passiert und wie sich irgendwas entwickelt. Und diese Forschung im Labor hat deswegen eben oft die Schwäche, dass diese bestimmten Rahmenbedingungen nachher nicht mit erklärt werden und deswegen das, was als Ergebnis da steht, in einem praktischen Betrieb, landwirtschaftlichen Betrieb, so eben nicht eins zu eins dieselbe Wirkung hat und auch nicht so gut umzusetzen ist. Also diese Kontextabhängigkeit ist so ein Stichwort, was wir in diesem Zusammenhang immer gerne nennen.
Warum ist es denn überhaupt wichtig, dass die Ergebnisse schneller in der Praxis ankommen?
Wenn ich gerade weitermachen darf. Es ist ja so, bestimmte Erkenntnisse auch aus der Forschung kommen ja sehr schnell in der Praxis an. Und zwar immer dann, wenn es darum geht, die Produktivität zu steigern, den Ertrag zu erhöhen. Also wenn wir über technische Lösungen nachdenken im Ackerbau, ne? Wie kann ich also noch effizienter den Boden bearbeiten? Wie kriege ich ein bisschen mehr Ertrag von meinem Feld? Da klappt ja der Transfer aus der Forschung in die Praxis ziemlich gut. Auch weil es da um Ertragssteigerungen zum Beispiel geht und da sind so die Umweltfaktoren auch ganz gut mit erforscht. Wir haben besonders dann Schwierigkeiten, wenn es um so qualitative Dinge geht wie mehr Umweltschutz, mehr Tierschutz, mehr Tierwohl. Das sind so Parameter, die sind durchaus gar nicht mal so einfach zu erreichen. Also da kann ich nicht einfach Faktor A erhöhen und dann wird Faktor B auch besser. Da gibt's immer viel umfangreichere Einflüsse. Und vor allen Dingen ist es aber so, dass das nicht zwangsläufig den Ertrag steigert. Das heißt, es gibt am Ende nicht zwangsläufig einen besseren Erlös oder im Gegenteil. Oft ist es so, es ist mit mehr Aufwand verbunden. Und wenn ich als Landwirt, als Betriebsleiter meinen Betrieb so führen muss, dass am Ende wirtschaftlich da eine schwarze Zahl steht, dann ist das manchmal einfach nicht möglich, solche Dinge aufwendig umzusetzen, ohne dass am Ende daher eine Wertschöpfung raus entsteht. Also da ist sicherlich auch eine Begrenzung.
Ralf, dann direkt die Frage an dich. Ich meine, du bist aus der Praxis, du hast einen Betrieb. Wie siehst du das? Wie würdest du das beantworten? Sagst du auch, ja, du musst oder kannst oder willst zuerst Dinge umsetzen, die dir helfen, deinen Ertrag zu steigern? Okay, in deinem Fall jetzt nicht Ertrag, aber am Ende des Tages vielleicht den Gewinn zu steigern? Oder wie siehst du das?
Ich denke, Sebastian und Susanne haben genau den Kern der Sache getroffen. Ne? Also natürlich als Unternehmer muss man diese betriebswirtschaftlichen Dinge genau im Auge behalten. Da zwingen uns das ganze Umfeld schon dazu. Natürlich gehört zum Unternehmertum auch, nach vorne zu sehen und die Probleme, die in Zukunft entstehen, die schon im Auge zu haben und schon mal rechtzeitig sich um Lösungen zu kümmern. Aber diese Sachen werden gerne nicht nur von landwirtschaftlichen Unternehmern, sondern von anderen Unternehmern auch in den Hintergrund gestellt. Vorne an steht erstmal diese kurzfristige, ich sag mal, Gewinnmaximierung. Oder eben Rationalisierung kommt dem ja ungefähr gleich. Das Spannende eigentlich ist, sich frühzeitig mit den Herausforderungen in der Zukunft zu beschäftigen, wie mehr Umweltschutz, mehr Tierschutz, der im ersten Moment einfach noch nicht diesen Mehrwert generiert. Aber der wird in Zukunft dafür sorgen, dass man seinen Betrieb eben auf die neuen Anforderungen schon eingestellt hat. Ja, und das kann man eben nicht in Euros einfach so quantifizieren. Und das muss man den Betriebs- oder den Betriebsleitern auch irgendwie immer mal transportieren. Ich habe einfach auch die Erfahrung gemacht, dass viele Probleme einfach auch interdisziplinär sind. Ja, und dann habe ich tatsächlich Forschungsprojekte, die einen kleinen Teil berühren, aber nicht das ganz große Ganze im Blick behalten. Und dann wird das eben nicht ein Gesamtkonzept. Das wollte ich einfach nochmal ergänzen, dass man das eben, ja, die Wissenschaft natürlich, die guckt durch eine andere Brille als der Praktiker und die Gesellschaft hat vielleicht noch eine andere Brille auf. Und daher ist es wichtig, dass wir uns zusammenfinden und so Verständnis füreinander haben. Für die einmal für den Praktiker, der seinen Alltag bewältigen muss, die Gesellschaft, die eine Anforderung hat an eine Veränderung und der Wissenschaftler an seine wissenschaftliche Exaktheit und Reproduzierbarkeit. Ne? Also die Dinge, die müssen in Einklang gebracht werden und dafür ist Reallabore vielleicht eine Chance.
Was sind denn diese Reallabore, über die wir heute sprechen wollen? Wie muss man sich das so vorstellen?
Die Schwierigkeit darin festzulegen, was ein Reallabor liegt darin, dass es nicht fest definiert ist. Ist ja häufig so, ne? Das ist also bei Reallaboren letztlich genauso. Von daher muss ich so ein bisschen sagen, was ein Reallabor für mich ist. Für mich beinhaltet es, oder es ist eigentlich runtergebrochen eine Art Lern- und Forschungsumgebung. Das kann ein realer Ort sein, das kann aber auch ein System, ein Teilsystem sein, was man sich anguckt, wie eine Wertschöpfungskette. Und mit oder in einem Realweltlabor versucht man forschend Fragen zu beantworten, die vor allen Dingen aus der Praxis heraus generiert werden. Das ist also ein typisches Merkmal, dass eben nicht nur die Wissenschaftler mit ihren Fragen kommen und die dann beantwortet werden, sondern das wird co-kreiert zwischen Praxis und Wissenschaft, was man da bearbeiten will. Und dann ist es eigentlich ein sehr typisches Merkmal, dass man die Fragen, die man aufgeworfen hat, versucht experimentell und lernend zu bearbeiten. Ne? Und dann auch mit etablierten wissenschaftlichen Methoden. Und das Ganze aber nicht, wie du schon gesagt hast, in einem Labor, wo die Rahmenbedingungen festgelegt sind, sondern halt in einem sogenannten realweltlichen Setting. Ne? Also in der normalen Umgebung, wo sich die Parameter ständig ändern, wo neue Gesetze verabschiedet werden, die einen plötzlich so querschießen. Und letztlich ist es Ziel von solchen Reallabor-Forschungsansätzen, auch wie in der Forschung, ja, Antworten auf die Fragen zu finden, ne, die dann einerseits von der Wissenschaft auch aufgegriffen werden können, aber hoffentlich auch einen Lösungsansatz bieten für die Fragen der Praxis.
Und was würdet ihr denn dann sagen, was sind die Vorteile für die Wissenschaft, aber auch für die Landwirtschaft von Reallaboren? Das war jetzt unsere gekürzte Podcast-Folge. In der langen Version hört ihr zusätzliche Expertenstimmen zum Thema. Hört unbedingt rein, wenn ihr tiefer in das Thema eintauchen wollt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann können wir euch die Artikel auf unserem Blog www.quer-feld-ein.blog empfehlen. In den Shownotes findet ihr außerdem noch weiterführende Links zur heutigen Episode. Und alle Podcast-Episoden findet ihr auch immer auf unserem Blog, auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube und wissenschaftspodcasts.de. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf Instagram, Twitter bzw. X oder Facebook folgt, unsere Beiträge liked, teilt und kommentiert. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns doch gern auch eine Bewertung auf Spotify und Co. Außerdem könnt ihr uns natürlich Fragen, Feedback oder Anregungen zum Podcast auch via E-Mail an querfeldein@salf.de senden.